Read the Game, der Podcast, wird euch präsentiert von
Sportwetten.de. Fußball, Eishockey und viele Sportarten mehr. Mit Cashout-Funktion und mit 150% Willkommensbonus. Sportwetten.de. Wir sind Sportwetten.
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Suchtrisiken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcasts. Ich will es mal so sagen, im Fokus steht dieser Episode definitiv natürlich das Hauptstadtderby, allerdings auch die anderen Partien des Bundesligaspieltags. Aber bevor wir auf die Details dieser Highlight-Partien eingehen, begrüße ich erstmal den Menschen, der sich dieser Tage besonders über die neue Tabelle auf readthegame.com freut, insbesondere das Feature des realen Punkteabstands. Hallo Hannes!
Steffen, grüß dich. Ja, kann man so sagen, wenn man da mal raufklickt, dann sieht man die Realabstände der einzelnen Teams untereinander. Und dann ist natürlich erfreulicherweise aus meiner Sicht, wenn man da raufklickt, zwischen dem ersten und dem zweiten Platz der Abstand gewachsen. Wir hatten ja am Wochenende nicht nur das Hauptstadtderby, sondern auch ein anderes Topspiel in der Liga. Und für alle, die es nicht unbedingt mit dem FC Schalke 04 halten, die scrollen mal nach ganz unten und fragen sich, wo dann der Tabellenletzte kommt. Da muss man echt weit scrollen und dann trifft man auch auf Schalke 04.
Wenn man es mobile macht, lieber zu WLAN wechseln, sonst wird das Datenvolumen zu sehr beansprucht, bis man unten angekommen ist. Da sind wir ja schon mal beim Highlight für dich wahrscheinlich am Wochenende. Schildere mir doch mal deine Eindrücke vom 27. Spieltag, bevor ich tief Luft holen muss.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Du hast bestimmt wieder einiges zu erzählen. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, gab es jetzt nicht so die große Überraschung an diesem Spieltag, wenn man es überhaupt aus dem Bauchgefühl was nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich die Heimniederlage der Dortmunder gegen Frankfurt. Wobei die Frankfurter ja auch bei dem Lauf und der Rückrunde, die sie spielen, das jetzt vielleicht nicht die größte Überraschung ist, aber auch die Daten nennen dieses Spiel oder besser gesagt dieses Ergebnis als große Überraschung. Der 2:1 Auswärtssieg hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1,2%. Vorher gesagt war hier ein theoretisch ein souveräner 3:0-Sieg der Dortmunder. Ansonsten haben wir 5 Heimsiege, 2 Auswärtssiege, 2 Unentschieden, darunter natürlich zweimal das klassische 1:1. Und was natürlich auffällt an diesem Spieltag, unfassbar wenig Tore sind gefallen. 19 Stück an der Zahl, aber trotzdem 9 nach offensiver Phase. Das heißt, der Trend, von dem wir jede Woche wieder weiter berichten, setzt sich fort, dass Tore nach Positionsangriffen erzielt werden. 9. Spieltag jetzt in Folge, an dem mehr Tore nach offensiver Phase fallen als nach Umschaltverhalten oder Standardsituationen. Tja, aber 19 Tore gab es halt zuletzt am 13. Spieltag und davor am 4. Spieltag. Also wirklich eine Mauerausbeute an diesem Tag.
Der Osterbraten lag einigen wohl schwer im Magen. Ich hatte mir als Überschrift eigentlich fürs Hauptstadtderby das Derby aus der Tupperdose schon hingeschrieben. Vielleicht war es aber der gesamte Spieltag aus der Tupperdose, weil es sah zwar aus wie ein Filetsteak, wenn man es aus der Dose wieder rausholte, aber es schmeckte eben auch genau so, wie als wäre es vor 3 Tagen erst zubereitet worden. Und nun hat man den letzten Hoffnungsfunken eben aufgeben müssen. Es schmeckt nicht, aber könnte auch daran liegen, dass der Länderspielpause auch noch mit davor klemmte. Und da hakt es ja gerne mal bei Teams und den Spielern wieder richtig Bock auf richtig guten Fußball zu haben.
Absolut, also kein Tor, kein Spiel mit mehr als 3 Toren, kein Sieg mit mehr als einem Tor Vorsprung. Von daher ein denkbar knapper Spieltag mit, wie gesagt, wenig Toren. Interessant ist, wenn man mal so ein bisschen reinschaut, wie die Tore gefallen sind und bei wem sie so gefallen sind, dann sticht vor allen Dingen das Spiel der Augsburger gegen die Hoffenheimer hervor. Die Hoffenheimer haben mal wieder fleißig Tore nach Umschaltverhalten kassiert. Das ist natürlich kein Zufall gewesen. Das war jetzt schon das 20. Gegentor nach Umschaltverhalten. Die meisten aller Bundesliga-Clubs, 32% anteilig. Nur Leverkusen hat mit 50% der Gegentore noch mehr nach Umschaltverhalten kassiert. Und das Ganze natürlich kein Zufall, denn Augsburg ist bisher das Team mit 41% Toren nach Umschaltverhalten. Nur Arminia Bielefeld hat einen noch höheren Anteil von 43%. Von daher haben hier die Umschaltspezialisten sowohl im positiven als auch im negativen Sinne gezeigt, was sie können. Hat wunderbar funktioniert. Und man fragt sich natürlich, wenn es ein Team gibt, was die Tore vor allen Dingen so kassiert, wie man wieder zwei Umschalttore fangen kann.
Ist beachtlich, zumal ja Augsburg nun auch Leverkusen und Hoffenheim jetzt bestraft hat, genau damit. Ja. Und ich sag nur eins, der Hahn muss laufen den ganzen Tag. Also Respekt und Anerkennung für die Einfachheit dieser Tore. André Hahn hat es auf jeden Fall in meine Tor des Tagesliste hineingeschafft. Ja,
ja, um nicht alles vorwegzunehmen, bei mir ist er auch drin.
Sehr schön. Hältst du meinen BVB-Rant jetzt schon aus oder hast du nachher eine Zahl, mit der du mich anstacheln willst zu diesem Feature?
Ich glaube, ich hätte nachher noch einen Ansatzpunkt für dich. Ich würde nur noch, also du kannst gleich loslegen, ich würde noch kurz das Spiel der Hoffenheimer abschließen. Denn die Hoffenheimer haben ihr 19. Tor nach offensiver Phase erzielt. Auch das offensiv halt ihre Spezialität, nur die Dortmunder und die Bayern haben absolut mehr und auch prozentual in Bezug auf die Teamtore. Gibt es nur zwei Teams in der Liga, die häufiger nach offensiver Phase getroffen haben, nämlich die Bayern und die Herthaner. Und ansonsten mussten an diesem Spieltag eben eher die Teams Tore nach offensiver Phase einstecken, die sonst nicht so häufig auf diese Art bezwungen werden können. Leverkusen zum Beispiel hat das 12. Gegentor nach offensiver Phase bekommen. RB Leipzig gegen die Bayern erst das 8. Noch weniger haben nur die Wolfsburger mit 6 und die Dortmunder haben ihr 11. Gegentor nach offensiver Phase bekommen und das wäre doch jetzt eine grandiose Überleitung.
Nicht schlecht, nicht schlecht auf dem Silbertablett. War das bei Leverkusen eigentlich aktive Sterbehilfe, dass sie Schalke auch mal einen Treffer gewährt haben? Also Gramotzes hat ja jetzt im dritten Spiel dann endlich mal sein erstes Tor erlebt. Natürlich, von wem? Klar. Kaum kann er laufen, schießt er Tore, der Hunter.
Der Hunter. Und der war gar nicht so schlecht, wobei ich mich frage, wie man einem alten Mann so viel Platz gewähren kann im 16er. Aber ansonsten technisch fein gemacht.
Original Hunter-Tor. Also absolut. So hat er sie bevorzugt gemacht. Also à la Bonheur.
Also mein Haupt-Aha-Moment an diesem Tor ist eigentlich, dass ich mal den vollständigen Namen gelesen habe und der Kollege heißt mit erstem Vornamen Dirk. Dirk Klaas-Jan Huntelaar.
Stimmt, den hatte ich auch noch nicht drauf. Nicht schlecht. Ja, aber der Hunter hat in der Szene mehr Esprit versprüht als die gesamte Dortmunder Offensive am Samstag. Also für die Hörerinnen und Hörer zur Info. Wir zeichnen gerade parallel zur laufenden Champions-League-Partie auf. Und als ich am Samstag die Startausstellung gesehen habe, habe ich immer noch nach einer Idee gesucht, die Erdin Terzic da verfolgt hat. Also jedenfalls eine Idee, die zu einem Sieg führen könnte. Als dann Anpfiff war, beziehungsweise bis zum Abpfiff zur Halbzeit, war bei mir eigentlich auch schon jede Lust an dieser Mannschaft aufgebraucht. Heute lese ich die Aufstellung und denke mir, krass, also für Terzic-Verhältnisse fast mal eine nachvollziehbare Aufstellung, die Idee eines Sieges in sich tragen könnte. Man lässt endlich Ansgar Knauf von Anfang an los, dass mal einer wenigstens mit Mut loswirbelt. Für mich mein Held auch gegen Frankfurt, der zwar nicht wahnsinnig viel gerissen hat, aber einfach jedes Mal, sobald Kostic am Ball war, ihm auf die Knochen gestiegen ist und gesagt hat, nicht mehr, jetzt ist Schluss an der Stelle. Und das war's dann aber schon. Also selbst Aki Watzke hat sich mal dazu hinreißen lassen, die Mannschaft zu kritisieren, ne? Dass er sich zwar sonst immer vor sie stellt, aber nach der Leistung nicht mal er mehr die Mannschaft in Schutz nehmen kann und beim besten Willen. Ich möchte es auch nicht nur an Terzic festhalten, aber da sind so viele vermeintliche Führungsspieler auf dem Platz gewesen, die nicht in einer Sekunde mal dazu in der Lage waren, da auch Druck oder irgendeine Vorwärtsbewegung in Wallung zu bringen. Es gab gefühlt 4 Chancen, die ich als Chancen ernst nehmen wollte. Die sind allesamt bei Haaland gelandet, der völlig oh Wunder auch mal nicht einen Unmöglichen macht. Und er hatte aber auch keine 100%ige Chance. Und von keinem anderen Spieler kam was. Und das war ja schon die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist Haaland genau einmal angesprintet, als er keinen Bock mehr hatte und hat versucht, ein Wundertor zu schießen. Hat halt nicht geklappt. War es dann aber auch wieder. Dass am Ende angeblich 7 Schüsse aufs Tor ging, frag mich nicht, woher die gekommen sein sollen. Ich hab's nicht wahrgenommen.
Tja, und ansonsten muss man auch hier wieder betonen, Kostic bereitet 2 Tore durch Flanke vor. Beim ersten, ich weiß nicht, was Nico Schulz, kann man orientierungsloser sein, ist ja die Frage. War wahrscheinlich zuletzt Christoph Kramer im WM-Finale.
Orientierungsloser ist in Dortmund eigentlich nur der Scout gewesen, der gesagt hat, Nico Schulz wäre eine super Verpflichtung. Es müssen genau die gleichen Blinden gewesen sein, die ihn damals schon aus der Hertha-Jugend hochgezogen haben, nach Gladbach geholt und dann in Hoffenheim ebenfalls nochmal mit einem Profivertrag ausgestattet haben, bevor jemand komplett wie ein Achtarmiger sich einen reingestellt hat und ihn dann für viel zu viel Geld nach Dortmund zu holen. Aber ich möchte es nicht nur an Schulz festmachen, das ist da auch, weil ich eben schon meine, da stellt man gegen einen der schnellsten und besten Flankengeber auf dieser Position, Emre Can. Wo ich denke, da stell dem doch eben so einen jungen Spund wie entweder Morey oder Knauf direkt auf die Füße, der den einfach den ganzen Tag nervt. Bei der Ballannahme, vor der Ballannahme, nach der Ballannahme. Was machen die? Stellen den fußlahmen Can, damit auch noch selber kalt für den eigenen Spielaufbau, indem sie ihn auf eine rechte Verteidigerposition schieben, ne? Und natürlich hängt der hinterher. Und dann kippt auch wieder alles um. Und dann hat, wie du schon richtig sagst, Schulz sich gesagt, puh, wie kann ich meinem Namen noch weniger Ehre machen? Ich werde zum SPD-Schulz und verkack's alleine. Und ja, das war der Auftakt des Niedergangs.
Man muss, um das mal einzuordnen, wir hatten es ja vor ein paar Folgen schon mal im Zahlenrätsel, Philipp Kostic hat in dieser Saison jetzt 155 Flanken geschlagen. Platz 2 ist Borna Sosa mit 106. Dann kommt Christian Günther von Freiburg mit 94. Und dann geht es irgendwann in den 80ern weiter. Also das ist schon unglaublich. Und dazu kommt noch, wir haben in der Bundesliga eine Durchschnittserfolgsquote bei Flanken von 23,7%. Und die liegt bei Philipp Kostic bei 27,7%. Also das ist immer noch in den Top 20. Das ist wirklich ordentlich. Und kann man nur sagen, Woche für Woche immer wieder diese Genauigkeit der Flanken und auch der Output, der dann bei rauskommt. Wieder mal ein Kopfballtor von André Silva. Auch das ist irgendwie ein Running Gag in dieser Saison, dass der 1,80 Meter große, weiß nicht, ob er so ungefähr, größer ist er glaube ich nicht, vorrangig auch nach Kopfballen treffen darf. Tja, von daher, ich habe das Interview von Hummels nicht gesehen, ich habe nur ein paar Statements gelesen, da scheint er ja mal ordentlich draufgehauen zu haben.
Ja, vor allem, also was er zu Recht sagt, technische Fehler im Spielaufbau, also da kann der beste Trainer nichts für, wenn wirklich, also das war jetzt nicht so, dass sie da eine A-Jugend gegen eine abgezockte Frankfurter Truppe auf den Platz geschickt haben, im Gegenteil, und die kriegen es nicht hin, drei Pässe an den Mann zu bringen, also das war einfach ein kompletter Offenbarungseid. Und ich habe mir heute dann halt die Aufstellung gegen City angeguckt. Gut, das war wenigstens eine mutige Variante. Spielen halt weiterhin den gleichen Katastrophenball. Und völlig überraschend, Emre Can mit einem Jahrhundertpass die City-Führung eingeleitet. Und man kann, also beim besten Willen, es könnte vielleicht sogar richtig gut sein, nur Sechster dieses Jahr zu werden, weil dann dieser Kader komplett ausgesiebt wird, auch von Unwilligen, ja, und man berechtigterweise die Leute notfalls auch für weniger Geld abschiebt, um diesen Kader mal radikal aufzuräumen. Und vielleicht ist es auch ein Geschenk für Marco Rose, wenn er dann nächstes Jahr völlig überraschend wieder Vierter wird oder so, oder zumindest ein gutes Abschneiden in der Europa League gebacken bekommt. Aber ein Neuaufbau würde dieser Mannschaft ganz gut tun, vor allem vielleicht auch die Trendwende, ein paar Anfang 20er zu verkaufen und ein paar Mid-20er zu holen.
Nico Schulz zum Beispiel, Niveau.
Ja, unbedingt. Marvin Plattenhardt freut das bei Hertha.
Sehr gut, dann lass uns den Spieltag abrunden, die Bayern jetzt mit dem 5. Sieg in Folge, da kommen wir nachher nochmal in einer anderen Rubrik ein wenig detaillierter drauf zu sprechen, ist jetzt aktuell die beste Serie der Liga, gefolgt von den Wolfsburgern, die jetzt 3 Siege in Folge zu verbuchen haben und dann folgen gleich auf Eintracht Frankfurt mit 4 Spielen in Folge ohne Niederlage, davon die letzten beiden mit Siegen und Mainz 05, auch die
05, ja. Wollte ich nämlich schon nachfragen, wo bleiben die Mainzer?
Ja, die Mainzer, genau. Also auch die jetzt 4 Spiele ohne Niederlage, 2 Siege, 2 Unentschieden, haben sich jetzt in der Zeit von Rang 17 auf Rang 15 vorgearbeitet. Gute Phase bei den Mainzern und auch bezogen auf die letzten 4 Spiele teilen sich jetzt nach wie vor natürlich Schalke 04 und SV Werder Bremen wieder die rote Laterne, jeweils 3 Niederlagen in Folge. Davor ein Unentschieden jeweils und auch die Hoffenheimer jetzt mit 3 Niederlagen in Folge. Bei Schalke ist ja Hopp und Malz eh verloren, aber Hoffenheim und Bremen haben beide jeweils 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das kann schnell gehen. Wobei das natürlich auch voraussetzen würde, dass die dahinterliegenden Teams punkten. Und da sprechen wir von Hertha, Mainz eben und Köln. Und zumindest auf Hertha und Köln ist so gut wie Verlass, dass da eben nicht durchweg gepunktet wird. Und mal schauen, wie lange die Serie der Mainzer noch anhält.
Absolut. Ich drücke echt die Daumen auf für Mainz, weil auch gegen Bielefeld waren sie das bessere Team, müssen zwingend 2-0 machen und kriegen das Kacktor des Monats eingedroschen da. Ach, ist einfach bitter. Krass allerdings, Bielefeld gibt da auch nicht auf. Und ich hätte ihnen diesen Sieg wirklich gewünscht, ja? Weil dann diese Katastrophenleistung der Hertha aus dem Derby noch mehr bestraft worden wäre. Aber nun gut. Dazu gleich mehr.
Dann lass uns gerne eine Rubrik weitergehen.
Die Torepisode des Spieltags.
Man muss insgesamt mal festhalten, das war kein guter Spieltag, was Tore angeht. Also unabhängig davon, dass auch nur 19 gefallen sind, was ja schon wenig ist, und die Auswahl minimiert, sind auch 11 davon nach Rebound, also nach einem zweiten Ball gefallen. Das ist ein Anteil von 58%. Der Bundesliga-Schnitt liegt normalerweise bei ungefähr 23%, also hier wirklich erhöhter Chaos- und Zufallsanteil an diesem Spieltag. Bleiben demnach Pi mal Daumen 8 Tore, die man sich genauer anschauen kann. Und daraus spickt sich auch die Top 3, die ich erstellt habe. Ich würde mal mit dem dritten anfangen. Mhm. Übrigens, außer der Reihe, unabhängig davon, dass das Tor der Stuttgarter ja ein Eigentor war von Augustinsson, war der gesamte Spielzug absolute Weltklasse und endete, wie eben ja auch schon angesprochen, beim Flankengott Nummer 2 der Liga, nämlich bei Sosa. Hätte nur noch gefehlt, dass Kalajdzic mit dem Kopf ordentlich rankommt und dann, glaube ich, sein 87. Kopfballtor diese Saison erzielt. Sollte nicht sein, dafür mit ein bisschen Glück hat Augustinsson den reingedrückt. Geiler Spielzug gewesen, aber aufgrund des chaotischen Endes, was nicht planbar war, nicht in meiner Top 3, aber zumindest erwähnenswert.
Absolut. Borna Sosa, also ich, ab jetzt muss man wirklich anfangen, den Stuttgartern die Daumen zu drücken, dass sie keine Spieler großartig verlieren, weil ich würde gerne diese Band auch in der kommenden Saison in der Verfassung und in der Zusammenstellung sehen. Und ob das ein Waman Getuka ist, ob das ein Kalajdzic ist, ob das ein Sosa ist, bitte, bitte mit ganz viel Zucker obendrauf, gönnt euch ein zweites Jahr Stuttgart. Es wird euch gut tun. Nee, definitiv dieser Treffer auch in meiner Top 4 mit dabei. Allein eben, also man muss ja auch vorstellen, jetzt war man Getuka raus, González auch verletzt vor diesem Spieltag noch. Und die kriegen es hin, erstens Bremen wieder nicht zur Geltung kommen zu lassen, also doll war es nicht, auch wenn Flo Kofeld wieder eine vermeintlich überragende Leistung seiner Mannschaft gesehen hat. Und dann wirklich da zu sein und so trocken wie es geht, so einen 1-0-Sieg einzufahren. Also Mourinho wird wahrscheinlich abends die Tabelle studiert haben und dieses Ergebnis gefeiert haben. Und was du schon richtig sagst, ein Müh mehr Kalajdzic oder ein früheres Müh Kalajdzic und er nagelt ihn ja selber hemmungslos ein. Und so kommt es denkbar unangenehm als Kacktor der Woche mit rein. Aber geil, was Stuttgart weiterhin abliefert und schön Druck machen.
Sehr gut, kommen wir mal zu den Top 3. Ich habe jetzt mal Platz 3 und 2 gerne flexibel austauschbar gesehen. Das sind für mich die beiden Tore der Augsburger. Einfach nur, haben wir vorhin schon angesprochen, das erste Tor fällt nach 9 Sekunden, das zweite nach 10 Sekunden. Für mich der entscheidende Moment bei dem ersten Tor ist der Zweikampf von Caligiuri, bei dem er sich erstens Platz verschafft, dann Antritt macht und der Laufweg, der ist einfach clever, weil er kreuzt leicht die Seite. Das heißt, er verschafft sich erstens Raum, er stiftet Chaos in der Hintermannschaft und er provoziert halt auch einen leichten Freistoß, weil man muss ihn nur berühren, er fällt und es gibt einen Freistoß und eine gelbe Karte. Am Ende legt er quer auf Vargas und der Abschluss, der ist sowas von punktgenau platziert. Richtig schickes Ding gewesen, gegen die Laufrichtung, flach in den Pfosten, geiles Tor. Beim zweiten, du hattest es vorhin schon angesprochen, André Hahn rennt und rennt und rennt. Der Pass und die Geschwindigkeit von Hahn waren sogar so gut, dass nicht mal eine Ballannahme nötig war. Die hat er ja versucht, die ist aber missglückt, leicht koordinative Schwierigkeiten gehabt. Aber tut der Sache keinen Abbruch, er hat einfach durchgezogen und hat dann aus 17 Metern mal ordentlich einen reingenagelt ins linke untere Eck.
Wenn das eigene Defizit zum Qualitätsvorteil gegenüber dem Verteidiger wird, weißt du, es geht um den FC Augsburg. Der Pass von Vargas scheinbar auch mit dem Selbstbewusstsein des zuvor erzielten Tores. Sensationell in den Lauf. Adrian, wie gesagt, mit Auge agiert. Nicht die eigene Performance schwer mit zu vielen Kontakten am Ball. Und dann aber, also klassisch englisch abgeschlossen, ne? Wie Wayne Rooney schon eins meinte, ich ziehe beim Schießen nicht. Wenn ich nicht weiß, wohin ich schieße, dann weiß der Hüter es recht nicht. Und Augsburg liefert weiterhin Ergebnisse. Vielleicht fangen sie nächstes Jahr sogar mit Fußball an. Man darf sich überraschen lassen.
Mein Top-Tor ist das zweite Tor der Leverkusener. Offensive Phase nach 22 Sekunden. Die Leverkusener fangen einen Einwurf der Schalke ab im linken Mittelfeld, spielen sich dann einmal durch die eigene Viererkette durch und dann gibt's einen Pass in die Spitze auf Schick. Der lässt klatschen auf Wirtz. Der macht eine richtig schicke Bewegung. Lässt damit einen Gegenspieler aussteigen und schickt Schick dann erneut. Und der hat eigentlich einen recht ungünstigen Schusswinkel für einen Torschuss mit dem linken Fuß. Hätte den auch locker querlegen können. Ich weiß jetzt nicht, wer da mitgelaufen ist, aber der hätte den nur noch einschieben müssen. Aber Schick hat sich überlegt, nö, den mache ich selbst. Und nagelt den dann unten rechts ein. Also auch hier wieder ein Tor von außerhalb des 16ers. Flacher Schuss. War richtig schicker Spielzug, sauber aufgezogen von hinten, dann zwei, drei schnelle Aktionen vorne und da haben die Schalker einmal sich geschüttelt und sich gefragt, wie konnte das denn passieren?
Auf jeden Fall Schick von Schick gemacht. In der Tat, also war ja auch so, wurde ja schon gemotzt, ja, jetzt muss Schick auf die Bank, Wolf hat ihn dahin platziert, Alario als alleinige Spitze von Anfang an, dann macht Alario auch noch ein geiles Tor nach einer sensationellen Vorlage von Demirbay, den muss man auch erstmal so Alario auf den Fuß schmieden in der Kategorie und dann kommt er rein und sagt sie, kommt Männer, immer auch noch einen richtig guten heute. Ja, gehe ich mit, absolut. Also, den Hahn hat es ja schon, der ist auch bei mir mit dabei. Wie gesagt, wirklich das Tor vom Hunter. Also der ist so mein einziger Hoffnungsschimmer, dass einfach nicht komplett peinlich wird in den letzten Wochen, die und Schalke noch in der Bundesliga erhalten bleibt und man vom Verein dann im nächsten Jahr halt einfach nichts hört. Also wünsche ich ihn tatsächlich mal, um zu gucken, ob sie am Saisonende sowas ähnliches wie eine Aufstiegsambition haben oder eben nicht. Und Der hatte mal, es gibt ein sehr, sehr gutes Elf-Freunde-Interview mit dem Hunter, noch, glaube, in der Phase, bevor er nach Schalke wechselt, wo er erstens sehr reflektiert zurückblickt, wie so seine Karriere bisher verlaufen ist und vor allem, wie er sein Stellungsspiel da betrachtet im Strafraum. Da ist ganz viel Stoff für Stürmer drin, weil er sagt, ist mir egal, wie ich den Ball bekomme oder serviert bekomme, ich will ihn halt reinmachen und ich fokussiere mich wirklich darauf, Abstand zum Innenverteidiger aufbauen, egal wie nah der an mir dran ist. Ich muss erstmal weg, weil dann habe ich das Momentum, den Ball wenigstens mit einem Kontakt mir so hinzulegen, dass ich ihn direkt veredeln kann. Und dann immer schön, gib ihm. Und wie gesagt, cool, den auch nochmal spielen zu sehen. Jetzt ist er mal fit. Ich hoffe, er hält es durch bis zum Ende der Saison, damit dieser Verein wenigstens noch ein paar Taler und Tore sammelt, damit es nicht komplett Tasmania-like daherkommt. Aber sehr viel mehr kann er eben auch nicht ausrichten. Aber meine Nummer 1, Robert Andrich. Da belohnt er sich eben auch mal.
Ist mir klar, den musst du aus emotionalen Gründen schon nennen.
Ja, wenn es schon keinen Sieg zu bejubeln gibt, dann wenigstens ein geiles Tor. Da durfte er eben auch mal abschrubben, weil er auch wirklich aus der Bewegung kam und nicht mit dreimal hingeguckt und dann doch keine Schussposition zu haben. Freut mich für ihn persönlich, nach der Hinspiel-Idiotie mit der roten Karte. Und ich hätte dann auch dem zweiten Postenkönig Riasson gewünscht, dass er nur einen macht, aber dazu gleich mehr. Nee, für mich das schönste Tor des Spieltags in jedem Fall.
Dann, das werden wir sicherlich gleich auch nochmal kurz beleuchten, wenn wir aufs Derby schauen. Vorher habe ich zwei Zahlen mitgebracht.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Die erste bezieht sich auf ein Spiel vom Wochenende und die Zahl lautet 3848.
Puh. Also ich hätte jetzt fast gesagt, Bundesliga-Erfahrung von Leipzig und Bayern zusammen.
Stark, Steffen. Nee. Ja? Stark. Volltreffer, sehr gut.
Ding, 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 ding.
Absolut richtig. Das ist der zweithöchste Wert der Saison. Topwert ist vom 24. Spieltag, damit zwischen Bayern und Dortmund mit 4.135 Startelf-Einsätzen auf dem Spielfeld. Das ist ja auch das einzige Spiel, was über der 4.000er-Marke liegt. An dem Spieltag war es jetzt RB mit 1.312, Bayern mit 2.536 Bundesligaspielen Erfahrung. Das ist der zweithöchste individuelle Teamwert in dieser Saison aller Clubs. Der Topwert kommt natürlich auch von den Bayern vom 17. Spieltag gegen Augsburg. Aber auch der Top-5-Wert der Saison wurde an diesem Spieltag aufgestellt, nämlich im Spiel zwischen Gladbach und Freiburg waren es 3.710 Bundesliga-Einsätze in den Startelf-Aufstellungen. Und um das ein bisschen einordnen zu können, würde ich nochmal die Durchschnittswerte nennen. Also der höchste Durchschnittswert der Liga ist natürlich der von den Bayern, der liegt bei 2.246. Dann kommen die Gladbacher mit 1.600, dann die Dortmunder mit 1.400. Und der niedrigste Durchschnittswert ist bei den Bielefeldern mit 203. Dann kommt Köln mit 681 und dann kommt der VfB Stuttgart mit 695. Und wenn man das auch nochmal in Betracht zieht und ins Verhältnis zur Leistung setzt in dieser Saison, dann kann man den Jungs bzw. dem Verein, so wie du gerade schon gesagt hast, nur wünschen, dass sie zusammenbleiben. Denn das ist nicht nur Erfahrung auf höchstem Niveau, sondern auch im Zusammenspiel auf dem Niveau könnte das für nächste Saison richtig Punkte geben. Und wenn dann auch noch alle fit sind, dann könnte das wirklich richtig Spaß machen.
Ja, zumal man sich da ja noch nicht mit dem Europapokal beschäftigen muss, auch unter der Woche nicht. Und ja, also man hat ja auch gesehen, wie viele Mannschaften mal eben aus den Top 6 rausgespült werden, wenn es bei denen nicht läuft. Und wie man sich dann eben da auch wieder festsetzen kann, ob es in Wolfsburg oder in Frankfurt ist, die in der Vorsaison eben nicht so weit vorne mit rumgetanzt haben und jetzt umso besser performen können, wenn sich die Mannschaft mal gefunden hat. Ja, Gladbach hat mich gerade in der Zahlenvariante auch richtig überrascht. Also umso kritischer zu beleuchten auch dieser Saisonverlauf der Gladbacher. Und wir kommen ja gleich noch bestimmt noch mal auf Gladbach zu sprechen. Bin auf deine MIP-Wahl nämlich gespannt. Ich habe meine ja schon getätigt, auch im Auftrag für unseren Sponsor und Kunden sportwetten.de. Aber dazu gleich mehr, wenn wir das Zahlenrätsel abgeschlossen haben. Ich habe nämlich auch eine Zahl heute für dich mitgebracht.
Stark. Dann lass mich kurz meine zweite droppen und dann kannst du. Zweite Zahl bei mir bezieht sich auf den gesamten Spieltag und diese Zahl lautet 198.
Torschüsse?
Korrekt. Anzahl der Torschüsse aller Teams an diesem Spieltag ist der drittniedrigste Wert der Saison. Zweimal unterboten, einmal am 22. Spieltag und einmal am 12. Spieltag. Trauriges Highlight an diesem Spieltag, Leverkusen gegen Schalke mit 6:4 Torschüssen. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Selbst die Bayern haben nur 9-mal aufs Tor geschossen. Nur einmal in dieser Saison haben sie weniger aufs Tor geschossen, nämlich am 6. Spieltag gegen Köln, damals 7-mal. Und in der zweiten Halbzeit haben die Bayern sogar nur 3-mal aufs Tor geschossen. Auch da waren sie nur einmal schlechter diese Saison, nämlich gegen Köln. Und 11 zugelassene Torschüsse. Also die Leipziger mit 11 Torschüssen in der zweiten Halbzeit. Negativrekord für die Bayern in dieser Saison. Aber am Ende den Sieg eingefahren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und noch ein Sidekick zu dem Spiel. Die Bayern hatten 20 Minuten und 30 Sekunden effektive Ballkontrolle. Das ist der Saison-Tiefstwert. Bis dato, tja, in den Interviews nach dem Spiel wurde ja angesprochen, woran es gelegen hat. Einfach auch mal eine Chance nutzen. Die Leipziger hatten genug 100-prozentige. Da hätte es gut und gerne mehr als einmal auch klingeln können.
Es war halt auch, ich habe mir die erste halbe Stunde dieser Partie am Stück angesehen. Danach hatte ich leider das ungute Gefühl, wie die Nummer ausgeht. Und habe einen Film angemacht, weil das konnte ich mir nicht bis zum Ende angucken, das bittere Schauspiel. Also ich habe mir halt die Aufstellung von Leipzig angeguckt und dachte mir, cool. Also sie werden mithalten, sie werden es knapp halten Aber so sieht keine Siegaufstellung auf. Also das war schon wieder recht verkopft. Wir wollen sie ärgern, vor allem im Pressing und in der Variante gegen den Ball. Und dann mal schauen, ob Forsberg einer abrutscht. Aber ich glaube, du musst Bayern konsequent mit echten Stürmern auch beschäftigen, vor allem. Ja, also die müssen schon aufgerieben werden gegen den Ball, weil sie eben gegen ein oder zwei Stürmer arbeiten müssen. Wenn die Bayern dann in Ballbesitz kommen, auch mal durchatmen müssen und da kann man sie dann eben packen. Also selbst im Hinspiel beim 3-3 war das ja offensiver noch aufgestellt bei Leipzig. Und das fehlte mir heute und das war so ein bisschen, erinnert auch so ein bisschen an Champions-League-Turnier. Finalturnier von Leipzig, als eben Werner auch schon fehlte, aufgrund seines Wechsels zu Chelsea London, dass man da sehr verkopft agierte. Aber nicht mal Lewandowski steht auf dem Platz und die kriegen es trotzdem hin. Verdammten Bayern! und Skoretzka hat halt zugeschlagen. Bitter. Ja, bitter, bitter, bitter.
Genau, ansonsten noch Fun Fact zu deinen Dortmundern nochmal. 20 Torschüsse, damit Topwert des Spieltags, dicht gefolgt von den Gladbachern mit 19. Aber da auch die Frankfurter 15 Mal auf den Kasten abgeschoben haben, ist das das torschussreichste Spiel des Wochenendes. Wobei mit 3 Toren auch mit das torreichste. Und nicht nur die Schalke mit mageren 4 Torschüssen, sondern auch die Hertha. Aber vorher, wie du schon angesprochen hast, würden wir noch gerne den Spieltags-MIP. Ach nee, du hast da eine Zahl.
Warte. Richtig. 6. 6 ist die magische Zahl. Mal gucken, ob du drauf kommst.
6 ist die magische Zahl. Sag mal die Ebene. Spieler, Team.
Tore. Tore in Bezug auf ein Team.
Okay. 6.
Geht um die Partie Dortmund gegen Frankfurt.
Ich bin die Rolle nicht gewohnt, muss ich zugeben.
Seit wann muss der Showmaster Antworten geben? Das Eigentor von Schulz war das 6. Eigentor in dieser Saison, von dem Eintracht Frankfurt profitierte.
Stark.
Absoluter Topwert. Ich glaube, der Topwert danach ist dann irgendwie 3 oder so und wird von mehreren Teams geteilt, aber auch ein Knaller. Also da habe ich mit den Ohren geschlattert, als ich das vernommen habe. Das ist natürlich der einzige Grund, warum die so weit vor uns stehen. Nein, aber es ist die Endkonsequenz, wie sie eben Tore auch erzwingen und sei es über den Gegner.
Ja, da werden sie mal ihrem Spitznamen Dusel-Frankfurter wieder gerecht, möchte ich meinen.
Der sie jetzt seit Jahrzehnten begleitet. Aber Deckel drauf und rüber an einem Tor am Spieltag auch mal noch ein MIP zu küren. Manchmal ist es eben auch eine Herausforderung. Ja?
Der Most Involved Player des Spieltags.
Genau, wir können halt nicht immer nur nach den blanken, nackten Zahlen gehen und uns aus den torreichsten Partien dann die Perlen rauspflücken. Hier ist auch mal richtige Basisarbeit zu leisten. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Markus Thüram von Gladbach mit den beiden Toren und nicht nur den beiden Toren, sondern auch 8 Torschussbeteiligungen und 44 Episodenbeteiligungen mit Abstand der Most Involved Player des Spieltags war.
Definitiv. Also unter den Blinden war er der Einäugige. Und wenn man sich auch sieht, wie er die Tore gemacht hat, ist mit Blind und Glück die Nummer richtig klar verbunden. Also auch diese Partie, Freiburg muss zur Pause 2-0 führen, kriegt es nicht hin. Und dann ist Thüram einmal da und beim zweiten Mal richtig gut da. Und dann haben die das Spiel gedreht. Also für ihn freut es mich ja, wenn man mal betrachtet, was der für eine Bombensaison im Vorjahr gespielt hat mit 22 Torbeteiligung. In dieser Saison kommt er gerade mal auf 7 am 27. Spieltag. Und ist jetzt nicht so, dass er abgesehen von seiner Rotsperre so gravierend gefehlt hat. Nee, das funktionierte einfach nicht bei den Fohlen in dieser Saison. Aber unterm Strich, der MIP, den dieser Spieltag auch verdient. Ja.
Genau, ansonsten könnte man noch, wenn man noch jemanden nennen müsste, könnte man natürlich auch Philipp Kostic nennen. Die erste Flanke, die war leicht abgefälscht, von daher gilt sie bei uns nicht als unmittelbare Torbeteiligung, da ein kurzer Chaosmoment entstanden ist, aber im Prinzip an diesen beiden Toren beteiligt gewesen, an 9 weiteren Torschüssen und an 75 Episoden. Also auch hier wieder ein starker Auftritt gegen die Dortmunder gewesen, aber Thüram als Vollstrecker hier etwas wertvoller gewesen an diesem Spiel.
So, widmen wir uns mal der Highlight-Partie dieses Spieltags, jedenfalls der emotionalen zu.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Gib mir doch erstmal deinen nüchternen Blick aus Babelsberg auf dieses Aufeinandertreffen. Feuer war drin, allerdings nur am Rand einer Imbissbude, würde ich sagen.
Also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt und dabei sind mir zwei Szenen hängen geblieben. Einmal die Böllerei vor dem Spiel außerhalb des Stadions, sensationell. Und die eine Szene von Guendouzi und Prömel, glaube ich, war es, wo beide mit einer gelben Karte bedacht werden. Und ich mir so gedacht habe in den Highlights so, ach, wenn jetzt die Hütte voll wäre, dann hätte hier aber richtig der Baum gebrannt. Und so war ja die Szene dann doch relativ schnell wieder vorbei. Und ja, die Gemüter waren erhitzt, aber ich glaube einfach zur Derby-Stimmung ohne Fans ist einfach nicht das Gleiche. Kommt nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Von daher nach wie vor schade, dass das so ist, wie es ist. Aber wenn man, wenn du mich fragst, mein Eindruck von dem Spiel, nur beim Blick auf die Daten, kann nur sein, und ich bin gespannt, wie sich dein Eindruck dahingehend bestätigt oder das widerlegt. Aber es müssen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gewesen sein.
Absolut. Also, du kannst gleich mal die Stats liefern. Ich bringe mal kurz noch die subjektive Gefühlsebene rein. Also nach 12 Minuten muss Union eigentlich den Deckel schon drauf machen auf die Partie. Ich hatte schon erwähnt, den Riasson-Lattentreffer. Und selbst der Nachschuss von Musa, der müsste eigentlich rein, wenn er ein bisschen abgewichster dabei ist. Nehmen wir auf den Ball steigt, statt die direkte Abnahme zu wählen. Und mit links hinten ins lange Eck einschiebt, weil alle Hertha-Verteidiger an ihm vorbeirauschen. Aber eben nach den 12 Minuten gibt's nur noch Gehacktes auf dem Platz, garniert mit feinsten Prollereien von beiden Seiten, was die Beteiligten auf dem Platz, aber auch die Bänke angeht. Also da haben sie gefühlt 12 Richtmikrofone scheinbar aufgebaut, um auch jeden Zwischenkommentar mitzubekommen. Nur noch gefehlt, dass Axel Kruse irgendwie auch ständig noch mit auftaucht in den Kommentaren, weil der seine Doku da mitdrehen durfte.
Ja, ich glaube, wenn Musa noch anderthalb bis zwei Saisons erste Liga spielt, dann macht er den auch. Also haben wir ja schon häufiger jetzt auch erwähnt, richtig gute Ansätze, immer irgendwie auch gefährlich und an den richtigen Orten taucht er auf. Das Ding ist natürlich bitter, den da aus 8-9 Meter völlig freistehend, zentral übers Tor. Also wenn er an den Außenpfosten oder so nagelt, ja, dann hat er wenigstens sich für eine Ecke entschieden. Aber so, das war irgendwie die pure Überforderung gefühlt, nach dem Motto, warum bin ich hier auf einmal so frei und warum habe ich so viel Zeit? Weg mit dem Ball, weg. Genau. Ansonsten, die Stats ist wirklich Wahnsinn. Also wir gehen mal, also Torschüsse hatten wir ja schon angesprochen, dass Hertha lediglich 4-mal das Tor geschossen hat, die Unioner immerhin 11-mal. Das verteilt sich auf die Halbzeiten 7-3 in der ersten Halbzeit für Union, 4-1 in der zweiten Halbzeit. Aber viel krasser ist eigentlich, wenn man sich die effektive Ballkontrollzeit anschaut. In der ersten Halbzeit Union mit 7,5 Minuten, Hertha BSC mit 10 Minuten 42 Sekunden. So. In der zweiten Halbzeit Union Berlin mit 17 Minuten und 18 Sekunden, also 10 Minuten mehr als in der ersten Halbzeit, und Hertha BSC mit 7 Minuten 24 Sekunden. So. Damit bleibt unterm Strich insgesamt aufs Spiel gesehen, dass die Unioner über 5 Minuten über ihrem eigenen Saisondurchschnitt liegen. Und die Herthaner knapp 2 Minuten darunter. Und die Krönung dabei ist, dass die Unioner in der zweiten Halbzeit 357 Pässe gespielt haben. Mit einer Erfolgsquote von 88%. Normalerweise der Schnitt in der Saison liegt bei 81,9%. Und an dem ganzen Spieltag gab es nur ein Team, was in einer einzelnen Halbzeit noch mehr Pässe gespielt hat. Nämlich das war Bayer 04 Leverkusen in der ersten Halbzeit gegen Schalke mit 431. Und jetzt fragt man sich natürlich als Außenstehender, ach so, noch eine Sache, die absolut ins Auge fällt, Thema Flanken. Erste Halbzeit, wir fangen mal mit Hertha an, 3 Flanken, keine davon kommt an. In der zweiten Halbzeit nicht eine einzige Flanke aus dem Spiel heraus. Also da sind
Ja, auf wen denn?
Genau.
Es war ja nicht mal einer hinter der Mittellinie.
So, jetzt aber
selbst der Busfahrer stand hinterm Tor, weil der Rest der Mannschaft schon davor stand so, und keinen Platz
mehr lieferte. Und jetzt aber Union, ja. In der ersten Halbzeit 5 Flanken, eines angekommen, in der zweiten Halbzeit 17 Flanken und 4 davon sind nur angekommen. Und jetzt fragt man sich ja bei dieser hohen Ballkontrollzeit und dieser hohen Passquote bei dieser hohen Anzahl an Pässen, wo war die Idee von Union Berlin in der zweiten Halbzeit? 4 Torschüsse ist der Output dabei, das Tor fehlt in der ersten Halbzeit. Also, was war da los?
Also, ich fange mal vorne an, das Ding aufzurollen, ja? Also, du hattest schon in deinen Top-Highlight-Szenen. Ist geil, wenn du über 2 Highlight-Szenen sprichst, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Sowohl die Böllereien als auch die Pöbeleien, ja? Genau diese Rudelbildung, ne? Das Narrativ davon ist ja wirklich aus dem Hinspiel herzuleiten. Beide Mannschaften waren drauf und dran, unbedingt beim Gegner einen mit dem Ticket nach Hause zu schicken, und zwar vorzeitig, ne? Allerdings war diese Rudelbildung pures Gift für Union, weil man sich dann auch gefühlt in die Opferrolle bewegte, weil es eben keine rote Karte für den Herthaner gab, ja? Und man eben nicht in Überzahl weiter kicken durfte, nachdem man die ersten 15 Minuten so wirklich bestimmt hat, ne? Und man hätte daran anknüpfen müssen. Und diese lautstarken Zwischenrufe dann auch noch von der Bank, das ist eine klare Tätigkeit und so, die hat der Sache jetzt nicht geholfen. Also weder dem Schiedsrichter, dann klar, na, wenn ihr das definitiv so seht, dann war es definitiv auch so nicht, ja? Unabhängig, was meine eigene Einschätzung und die Kamerabilder hergeben. Plus die Spieler eben in ihrer Überzeugung dann auch noch bestärkt wurden. Hier, das muss doch ein Ticket geben. Warum bestrafen die uns jetzt, indem sie den halt nicht runterschicken? Und dann ging es eben nur noch darum, in den Köpfen der Unionsspieler, aber nicht darum, um das nächste Tor zu machen und hier richtig fertig zu machen. Nee, es ging nur noch darum, das nächste Ticket beim Gegner bei der nächsten Aktion zu ziehen und wieder einzufordern. Und das Problem ist, dieses Spiel, dieses Verhalten haben sie bei Hertha BSC praktisch erfunden. Und man hat sich dann als Unioner auf deren Niveau herabbegeben und damit auch einen Deckel auf die Partie gemacht. Und fast schon folgerichtig muss dann auch der Ausgleich auf möglichst dumme Art herbeigeleitet werden, indem man den Ball nicht hinten sauber geklärt bekommt. Ich glaube, Trimmel war selbst überrascht, dass der Pressschlag gegen Mittelstädt nicht ins Aus ging, sondern tatsächlich zurück ins Feld führte, ne? Und Friedrich, warum der da auf den Knochen geht, ne? Stichwort Knoche. Das gleiche Ding hat der quasi in den Vorwochen gegen Köln genauso auf der anderen Seite fabriziert. Begleitet den noch bei. Der steht mit dem Rücken zum Tor, der Guendouzi. Was stellt er denn da seinen Fuß rein? Reicht, wenn er mit dem Oberkörper dran ist? Indem er kurz sagt, hör zu, hier wird's gerade dunkel hinter dir. Schieb den Ball weg, aber ansonsten mach dich weg. Füße weg und dann ist alles gut, ne? Natürlich sagen jetzt alle, wäre der mit Rot runtergeflogen, dann hätte er gar nicht da im Strafraum stehen können. Ist ja schön und gut, trotzdem muss ihn Friedrich ja nicht von Socken holen. Und ja, verdient in Anführungszeichen der Ausgleich, weil er eben das Tor getroffen hat. Aber meine Fresse, was war das denn von Hertha? Also gefühlt haben sich ja nach der Partie wirklich alle gestellt, ja, es war, nachdem wir gemerkt haben, unsere eigentliche Matchplan-Idee wurde von Union früher ausgeführt, nämlich aggressiv vorne rauf und Druck machen. Dazu waren wir nicht in der Lage, offensichtlich. Ja, dann mauern wir hinten einfach mal alles zu. Was mich dann wiederum aufregte, dass sich die Unioner dann hingestellt haben, ja, wir wollten hier keine Umschaltmomente für die Hertha heraufbeschwören, wenn wir zu offensiv agieren. Was denn für Umschaltmomente? Die haben weder die Spieler in der Tiefe dafür bei der Hertha, und vor allem der Witz ist doch, Luke Bacchio geht in der 62. raus. Also der einzige Spieler, dem ich bedingungslos zutraue, ein Umschaltspiel und ein Umschaltverhalten bei Hertha mitzutragen. Ja? Und vor allem für den kam ja kein Stürmer. Nein, da kam Askasiba, noch ein defensiver Spieler, der hinten zugemauert hat. Und erst mit dem Schlusspfiff wechselt Hertha den Mittelstürmer aus. Also, dass da nochmal frisches Blut reinkommt. Ja, leck mich doch am Arsch. Und vor allem beide Mannschaften haben nicht mal 5-mal gewechselt. Union hat, glaube ich, 2 Wechsel durchgeführt, Hertha 3. Wofür wurden denn die Spieler auf der Bank geschont? Für Europapokaleinsätze unter der Woche? Oder für Renovierungsarbeiten am leicht leckgeschlagenen Imbiss? Also, warum Union da nicht sagt, hört zu, lasst uns doch mal kitzeln. Es ist ja nicht so, dass Hertha die bombensicherste Abwehr der Bundesliga stellt, ne? Die da mal, wie es eben in den Anfangsminuten war, mit einem stabilen Stürmer. Also ich hätte zum Beispiel Musa auch, weil der sich auch wirklich radikal aufgerieben hat, in der 65. spätestens mal runtergeholt. Der, glaube bis Bojan Palo kam dann in der 82. Minute. Und der ist der Mann der Schlussszene, denn in der 92. Minute setzt Union nochmal eine Flanke in den Strafraum rein. Und wer geht da hoch und klappt sofort wie ein Klappmesser wieder zusammen? Bojan Palo. Das kann nicht sein. Der ist 10 Minuten auf dem Platz und kriegt es nicht hin, die Körperspannung gegen 90 Minuten anlaufende Hertha-Verteidiger darauf zu bringen. Das Ding wäre 100 pro nochmal auf den Kasten zu kommen. Und da sage ich auch, wenn sie den Musa irgendwie halten können, fände ich es geil. Und dann, also es gibt da in Darmstadt einen Stürmer, der noch und nöcher in diesen Tagen in der zweiten Bundesliga trifft. Vielleicht kriegt man den ja für einen schmalen Taler losgeeist. Der ist auch deutlich stabiler in der Strafraumbeherrschung, erst recht nach mehreren Jahren in der zweiten Bundesliga. Und auch da 7 Hertaner allein in der Box und der Rest hat noch weiter zugemörtelt. Also mit dem Fußball, herzlichen Glückwunsch, da schafft man es vielleicht sogar noch hinter Bielefeld zu landen in der Tabelle. Ja, nur als kleiner Wink für den Ausblick. Und von diesem Spiel bleibt leider am Ende nichts als der angebrannte Imbiss an der alten Försterei. Und ich hoffe für die schlussendlichen Partien, dass Union noch mal ein bisschen mutiger jetzt reingeht. Die Nummer ist ja nun wirklich endgültig durch. Und bei Hertha, wie wär's mal mit Fußball spielen? Könnt sonst ein bisschen eng werden gegen Köln und Co. Komm jetzt nicht mit einem MIP für Hertha.
Kannst du, wenn du einen nennen musst, wahrscheinlich musst du Luke Bakke nehmen, weil er einfach das Ding gemacht hat. Aber ansonsten ist natürlich schwer und das ist ja jetzt vor allen Dingen auch nicht das erste Spiel unter Dardai, in dem so destruktiver Fußball angeboten wird. Und am Ende musst du dich natürlich schon fragen, mit welcher Idee dort der Abstieg verhindert werden soll. Also irgendwie, es gibt momentan kein strategisches Zugpferd, sage ich mal, dass du jetzt sagst, okay, Fokus auf Standards, Fokus auf das Umschaltverhalten, auf Pressing, was auch immer. Das ist irgendwie momentan so ein bisschen gehaltlos und man muss schauen, wo es hinführt. Andere machen es vor, wie es gehen kann, die Mainzer vor allen Dingen. Und am Ende, wir haben es ja schon gesagt, fürs Derby wäre es schön, wenn die Hertaner drin bleiben, aber die mehr aber auch nicht. Also anhand der Spielweise müssten sie eigentlich bestraft werden und runtergehen.
Ja, Stichwort Strategie und Taktik, können ja die Goldelse mal ins Mittelfeld stellen, vielleicht taugt die ja mehr als ihre anderen Mittelfeldspieler.
Also die würde zumindest die richtige Richtung vorweisen in Richtung Tor, ihr müsst da lang.
Nee, mein klarer MIP wäre maximal der neue CEO von Hertha BSC, nämlich Carsten Schmidt, nachdem er heute den seltsam rückwärtsgewandten Torhüter-Trainer von Hertha BSC gefeuert hat, als der meinte, mal wieder mit irgendwelchen abstrusen Ansichten in ungarischen Zeitungen aufzutreten. Ansonsten sehr gerne allerdings über MIPs bei Union. Ja. Andrich, wie gesagt, schon mehr als genug gefeiert für sein Tor, aber was man eben auch mal auch in dieser Partie wieder erwähnen muss, und ich hätte ihm allein deshalb schon dieses Tor gewünscht, Jurjan Reasson scheint endlich seine Rolle bei Union gefunden zu haben und die ist die des linken Verteidigers. Der macht es richtig gut, war am Ende der Partie an 3 Torschüssen beteiligt, insgesamt sogar an 62 Episoden, glaube nur Trimmel kam auf 75 und glaube Schlotterbeck hatte noch etwas knapp darunter und er war am Ende nicht nur der schnellste, sondern auch noch der lauffreudigste Unioner mit irgendwie, glaube Spitzengeschwindigkeit 31,66 km/h und mal eben noch fast 12 Kilometer abgerissen. Respekt und, wie schon erwähnt, Peter Musa, wie gesagt, kommt immer mehr rein, der war nämlich auch, ich weiß nicht, ob du ihm die indirekte Beteiligung auch zugestanden hast beim Führungstreffer, weil er macht sich so stark bei dem Kopfball gegen Torunariga, dass der da gezwungen wird oder eben nicht ermöglicht wird, den Ball sauber zu klären, sondern der steht dann da wie eine Eins, lässt alle anderen abprallen und der Ball droppt Andrich direkt vor die Füße, der ihn dann nur noch sauber veredeln muss. Und wenn der das demnächst auch über 90 Minuten erhalten kann, dann kommt nicht Bojan Palo rein, sondern eher in den Strafraum und köpft dann vielleicht noch den Siegtreffer demnächst auch noch in der Schlusssekunde rein. Ja, Deckel drauf.
Ich habe übrigens noch eine dritte Szene, die ein bisschen näher am Fußball geschehen ist, aber auch nicht direkt was damit zu tun hat. Und zwar ist es der Gesichtsausdruck von Christian Gentner nach dem Foul von Friedrich an Guendouzi. den muss man sich mal reinziehen. Er hält mal kurz provisorisch den Arm hoch, so nach dem Motto, Schiri, da war nix. Und in seinem Gesicht liest du aber, Gott, war der dumm.
Du hast noch viel zu lernen, junger Paderbach.
Ja, da sprechen, ich glaube, Gentner hat die drittmeisten Bundesligaspiele aller aktiven Bundesligaspieler auf dem Buckel. Von daher, wie du schon gesagt hast, da spricht die Erfahrung und der hat sofort gewusst, was da blüht.
Schiri Ball gespielt, Obi-Wan Kenobi Gentner, ich sehe es vor mir. Aber auch Respekt an Santiago Ascacibar, der nun jetzt voll integrierter Berliner ist nach seinem Wechsel aus Stuttgart und mit freundlichen Steh auf, du Arschloch, die Berliner Freundlichkeit inhaliert hat. Immerhin, das hat er bei Hertha BSC gelernt. Fußball spielen ist es noch nicht. Siehst du, haben wir doch eine MIP gekürt, nicht schlecht für Hertha. Dann wollen wir doch mal schauen, da Meisterschaft entschieden ist, was der Rest der Tipprunde noch liefern kann fürs kommende Wochenende.
Das Read the Game Tippspiel.
Gehen wir mal rein. Am 9.04.2021 um 20.30 Uhr kommt es zum absoluten Schmankerl. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Was sagst denn du und die Maschine dazu?
Ich sag 2-1 Auswärtssieg für Freiburg. Die Maschine sagt 1-1.
Freiburg, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind jetzt für eine Woche so im Tal der Ahnungslosen unterwegs, weil sie nicht wissen, ob sie vielleicht nochmal oben angreifen wollen oder La Paloma machen. Ich glaube tatsächlich, dass Bielefeld 1-0 gewinnt.
Übrigens muss man mal kurz am Rande erwähnen, am letzten Spieltag war ja der große Tag unserer Simulationsmaschine. 20 Punkte geholt im Tippspiel, da gab es nur einen Tipper, der noch mehr Punkte geholt hat. Umso trauriger unsere Performance mal wieder. Aber lassen Sie sich drüber reden, sondern weiter tippen und hoffen, dass es besser wird.
Ja, denn der kommt jetzt, der Volltreffer. Der FC Bayern München empfängt nach einer anstrengenden Champions League-Woche den ersten FC Union Berlin. Ich lasse dir mal den Vortritt.
Ich ahne schon, was kommt gleich. Nee, klares 5-1 für Union. Spaß. Die Maschine sagt 4-0 für die Bayern, ich sag 2-1 für die Bayern.
Nicht schlecht. Ich sage ein Auswärtssieg nämlich voraus. Scheinbar hat man sich im Derby die wichtigsten Kräfte gespart, warum auch immer. Und Union gewinnt dort. Und zwar auch 1-0. So, dann die 1-1-Könige. Werder Bremen empfängt RB Leipzig. Und ich sage voraus, wird kein 1-1. Sondern Leipzig gewinnt dort und zwar 3-1.
Gleiches Ergebnis sagt die Simulation voraus und ich bin bei einem 1-0 Auswärtssieg für Leipzig.
So, dann Hertha BSC gegen Gladbach. Not gegen Elend, ich sag mal 1-1.
Ich sag 1-0 für Gladbach, die Maschine sagt 2-1 für Gladbach.
Dann das Champions-League-Duell. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Wird eine männliche Partie, ich sag mal 2-2.
Ja, auf dem Trip bin ich auch. Ich sag 3-3 sogar. Und die Maschine sagt 2-1 für Frankfurt.
Dann, der VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Und da schlagen ja gerade zwei Herzen in meiner Brust. Scheiße. das wird eine ganz bittere Erfahrung. Ich sag, Stuttgart gewinnt 2-1.
Die Maschine sagt 13-0 für Dortmund. Ich sage, die Stuttgarter knüpfen ans Hinspiel an, 4-1.
Dann Schalke 04 gegen den FC Augsburg. Also wenn es Augsburg hinbekommt, auch da keinen Ballbesitz zu haben, also keine Ballkontrolle. Puh. 1-1.
Sagt die Maschine auch, ich sage 0-0.
Dann Köln gegen Mainz. Und da sag ich jetzt mal ganz selbstbewusst ein 2-1 für Mainz voraus.
Auch die Maschine sagt 2-1. Ihr bist heute gleich auf mit der Simulation in vielen Punkten. Ich sag 3-1 Auswärtssieg für Mainz.
Geil. So. Hoffenheim gegen Leverkusen. Eine Partie, die mir wirklich komplett am Arsch vorbeigeht, aber ich sie gucken werde, weil es 3-3 ausgeht.
Schöner Tipp. Ich sag 2-0 Auswärtssieg für Leverkusen und die Maschine sagt ein 2-1 für Hoffenheim.
Deckel drauf. Wir hoffen, ihr hattet A, schöne Ostern und B, doppelt so viel Freude am Hören dieses Podcasts als sonst schon. Wünschen eine schöne Restwoche und habt Spaß am Fußball. Wir hören uns nach dem nächsten Spieltag wieder.
Genau, auch von mir danke fürs Zuhören. Nächste Woche wieder ohne Feiertag, das heißt nicht Mittwoch früh, sondern Dienstag früh wahrscheinlich wieder zum Hören. Und ansonsten schöne Restwoche, viel Spaß beim Champions League gucken, schönen Bundesligaspieltag. Bis dann, ciao.
Read the Game, der Podcast.